zu Jüngern, taufet und lehret. Mission ist Gottes Bewegung zu den Menschen hin. Deshalb sagt er, gehet hin. Es ist eine Bewegung in die Welt hinein und kennt keine Grenzen. Jesus bestellte seine Jünger damals auf einen Berg in Galiläa. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. So haben wir gelesen. Berggeschichten. Berggeschichten sind immer ganz besondere Geschichten im Matthäusevangelium. Berggeschichten haben eine besondere Bedeutung bei Matthäus. Matthäus berichtet von verschiedenen sogenannten Berggeschichten, wenn man sie mal so bezeichnen möchte, wo Entscheidendes passiert ist. Die erste Berggeschichte wird uns schon berichtet im 4. Kapitel, bevor Jesus überhaupt seine Wirksamkeit beginnt. Der Berg der Versuchung. Jesus wurde von dem Teufel geführt auf einen hohen Berg und er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Die Versuchung war, Jesus solle den Teufel anbeten, dann würde er alle diese Reiche besitzen können. Das war nicht seine Mission. Das gehörte nicht zu seinem Auftrag, Macht auszuüben über diese Welt. Wo Jesus regieren möchte, ist in den Herzen der Menschen. Und dazu braucht er nicht die Macht dieser Welt. Die nächste Berggeschichte im Matthäusevangelium finden wir in der so bekannten Bergpredigt. Jesus war auf einem Berg und er predigte den Leuten. Matthäus 5 bis 7 finden wir diese Geschichten und Sprüche. Die bekanntesten sind die Seligpreisungen vielleicht. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Durch Gott selbst. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Der Engländer Michael Green zieht einen Vergleich der Bergpredigt mit dem Berg Sinai im Alten Testament. Mose stieg auf den Berg Sinai, um dort von Gott das Gesetz, die 10 Gebote zu empfangen, um sie dem Volk Israel vorzulegen und weiterzugeben. In der Bergpredigt in Matthäus mit Jesus Christus sehen wir den noch weitaus größeren Propheten und vor allem Sohn Gottes, um das Gesetz des Reiches Gottes auf dieser Welt, was von seinen Kindern gelebt wird, zu empfangen und seinen Jüngern zu geben. So ist die Bergpredigt das neue Gesetz für das neue Volk Gottes von einem neuen Propheten auf einem neuen Berg. Dann gab es den Berg der Verklärung. Dort, wo Jesus mit dreien seiner Jünger war, Petrus, Jakobus und Johannes, Und diese drei sahen Jesus reden mit Mose und Elia. Und Petrus ist so fasziniert von dieser ganzen Szene, dass er sagt, Herr, hier wollen wir Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Sich selber hat er ganz vergessen dabei. So beschlagnahmt war er von dieser Begegnung, wo Jesus mit diesen Größen des Alten Testamentes, mit dem größten Prophet Mose und mit dem Elia, dem Rufer zu Gott zurück, Begegnung erlebte. Dann der Hügel Golgatha, draußen vor der Stadt Jerusalem. Stirbt Jesus Christus für Schuld der ganzen Welt. Sehr bedeutsam für Mission. Das ist eigentlich die Kerngeschichte und das Zentrum des christlichen Glaubens. Jesus stirbt für die Schuld der Menschen, weil sie es selber nicht tragen können. Und das gilt für alle Kulturen. Und dann der Berg der Verabschiedung und Sendung, von dem wir heute gehört haben und gelesen haben. Und nicht umsonst bestellte Jesus seine Jünger auf einen Berg in Galiläa, um sich dort von ihnen zu verabschieden und ihnen diesen Missionsauftrag für die ganze Welt mitzugeben. Seine Mission ist eben eine weltweite Mission und umfasst alle Menschen. Anfang des Jahres, diesen Jahres, habe ich in den Wochen der Epiphaniaszeit eine Predigt gehalten über den Beginn des Wirkens Jesu auf dieser Welt. Wo startete Jesus seine Arbeit als Lehrer und Verkündiger? Wo nahm sein Wirken seinen Anfang? Matthäus berichtet es uns im Galiläa der Heiden. Ich lese uns diesen Abschnitt noch einmal, wo das vorkommt. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Im Galiläa der Heiden fing er an und im Galiläa der Heiden hörte er auf. Eine weltumfassende Bewegung, die Jesus hier anstößt. Sein Auftrag ist ein universeller Auftrag, der Juden und Heiden gleichermaßen gilt. Menschen, die zum Volk der Juden gehörten, wie Jesus einer war. Aber eben auch Menschen, die mit Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David, Elia und wie sie alle hießen, überhaupt nichts anzufangen wissen. Und trotzdem passt dieses Evangelium von Jesus Christus von der Befreiung der Schuld in diese Welt hinein. Denn Schuld gibt es in jeder Kultur. Und jeder wünscht sich Befreiung von Sünde, von Schuld, vom Bösen. Und das möchte Jesus frei machen. Darum finden wir ihn auch wieder im Galiläa der Heiden, als er den Missionsauftrag an seine Jünger für alle Nationen übermittelte. Er, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist, er, der für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, er soll bekannt werden überall auf dem Erdkreis. Alle sollen es hören, dass Gott die Menschen in Jesus Christus liebt. das Beste für alle. Es ist schon erstaunlich, dass aus dieser kleinen Anzahl von Jüngern bis heute eine Kirche gewachsen ist, eine weltweite Kirche, die Millionen von Menschen erfasst hat. Mit 12 Jüngern und paar andere Freunde und Frauen fing es an. Es wäre interessant zu sehen, wie sich das fortgesetzt hat in den einzelnen Stationen dieser Bewegung, schließlich bis nach Europa durch den Apostel Paulus. Irgendwann kam das hier mal bei uns in Germanien an. Man sollte sich auf Spurensuchen machen. Und dann wird man entdecken, dass diese Nachricht von Jesus Christus, diese gute Nachricht von der Befreiung der Menschen von ihrer Schuld, eine Bewegung ist, die sich vorzieht und immer aktuell bleibt. Was Jesus getan hat, das hat er für alle getan. Und was Jesus getan hat, das hat er für Menschen aller Zeiten getan. Das galt damals wie heute. Mission ist Gottes ureigenstes Herzensanliegen, der nicht will, dass die Menschen verloren gehen, sich selbst überlassen und dabei verlieren. Er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So hat es der Völkermissionar, der Apostel Paulus, seinen Mitarbeiter Timotheus ins Stammbuch geschrieben, in den Brief an ihn. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mission ist nie in unser Belieben gestellt. Mission ist der persönlich ausgesprochene Wille und Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, der uns gerettet hat. Und der, der ihn erfahren hat, kann im Grunde genommen gar nicht anders, als diese gute Nachricht weiterzugeben. Mission ist ein Vermächtnis des auferstandenen Herrn Jesus Christus an seine Kirche. Und deshalb ist Mission nie begrenzt auf einen Ort oder eine Zeit. Mission ist das Beste, was dieser Welt geschehen kann, weil Gott diese Welt liebt und um sie kämpft und um sie wirbt und immer noch sein Reich auf dieser Erde baut und in sein Reich einlädt. Solange es Menschen gibt, die vom Evangelium, der guten Nachricht von Jesus Christus noch nichts gehört haben, ist dieser Auftrag gültig und dringlich. Das Beste für alle. Ich weiß auch, dass Mission heute eine umstrittene Sache ist, selbst in manchen Kirchen. Eine Kirche, die mit Mission nichts anfangen kann, beziehungsweise nichts mehr anzufangen weiß, hat eigentlich im Grunde genommen schon aufgehört, Kirche zu sein. Weil sie nicht mehr mit ihrem Herrn und seinem Auftrag und seinem Vermächtnis sich identifizieren kann. Darüber sollten wir nachdenken. Was ist das Schönste, das Jesus einem Menschen, egal aus welcher Kultur er kommt, anzubieten hat? Das Beste für alle. Was ist das? Mir sind einige Stichworte eingefallen und jedes hat seine eigene Wirkung. Vergebung. Von Vergebung haben wir schon gesprochen. Ich habe gestaunt über den Beitrag einer jungen Frau in Oslo, wo im Fernsehen berichtet wurde, dass sie vergeben wollte. Ich kann mir nur denken, dass diese Frau eine Christin sein muss. Sonst schafft man das nicht. Aber mit Jesus schafft man das. Wenn man selber erfahren hat, was Vergebung heißt. Frieden. Mit Gott und Menschen. Liebe, Freude und vieles mehr gehört zu diesem Schönsten, das Jesus einem Menschen anbietet. Und solche Menschen sind so tief in ihrem Herzen berührt, dass das ganze Leben damit positiv und radikal verändert wird. Und man selbst gesegnet ist und ein Segensträger für andere wird. Nachher werden wir dieses Lied singen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Wo das deutlich zum Ausdruck kommt. Wer Gottes Liebe in Jesus Christus an sich erfahren hat, der möchte, dass das auch andere noch erfahren. Wer Gottes Vergebung an sich erfahren hat, der möchte, dass auch andere entlastet werden von ihrer Schuld und den unguten Gefühlen, die damit einhergehen. Und Jesus macht frei von all diesem Ballast. Gestern Abend kam mir der Gedanke, was hat eigentlich Louis Harms damals bewogen, die Mission ins Leben zu rufen? Was hat ihn angetrieben, der Gründer der Hermannsburger Mission? Was war ihm wichtig? Ich lese uns mal einen kurzen Abschnitt aus diesem Buchtitel »Goldene Äpfel in silbernen Schalen« von Louis Harms. Louis Harms hatte einen starken Glauben und traute dem Herrn aufs Wort. Daran drehte und deutelte er nicht und nahm es so, wie es gesagt, wie er, der Herr, es gesagt hatte. Dass der Herr, so sagt Theodor Harms in seiner Lebensbeschreibung über Louis Harms, die Heidenmission befohlen, das war Louis Harms klar aus Gottes Wort. Dass er sie der Kirche befohlen war, war ihm nicht minder klar. Dass sie ihm befohlen war, war ihm auch klar, weil er ein lebendiges Glied der Kirche war. Er war durch und durch ein Glaubensmann. Aber auch ein echtes Kind seiner geliebten Heide. Hermannsburg war damals ein kleines Heidedorf im lieblichen Oertzetal gelegen. Eigenartig ist sie Heide und schön zugleich, wenn man ein Auge und Verständnis für sie hat. Es ist in weiten Strecken ein Land, das noch so daliegt, wie es Gott geschaffen hat. Dadurch hat sie etwas Keusches, Jungfräuliches. Schön ist die Heide im Sturm, wenn der Wind die Wolken peitscht und die Föhre und die Birke sich biegt. Schön ist sie, wenn das Heidekraut im August seine Blüten öffnet und meilenweit das wellige Gelände mit einem roten Schleier überzieht. Schön und lieblich sind die Flusstäler mit ihren grünen Wiesen, mit ihren in Eichenwald gebetteten Dörfern und Höfen. Aber am schönsten ist sie dort, wo das Leben und Tun der Menschen im Einvernehmen steht mit Gottes schöner Welt. Wo Gottes Frieden, der über die Schöpfung ausgegossen ist, auch seinen Einzug gehalten hat in die Herzen der Menschenkinder. Am schönsten ist sie dort. Am schönsten ist es dort, wo Menschen sich für Gott öffnen. Das spricht aus diesen Worten. Ein Beispiel zum Nachahmen. Wer Gottes Wort ernst nimmt, der kann nur wünschen, dass dieses sein Wort, die gute Nachricht von Vergebung und Versöhnung, überall bekannt wird. Dass Mission in der Vergangenheit mitunter auch mit sehr fragwürdigen Absichten unternommen wurde, soll uns nicht abhalten, es heute richtig und gut zu machen. Eben das Beste für alle anzubieten, Jesus Christus und seine Versöhnung für alle. Abschließend möchte ich noch kurz auf den Missionsauftrag aus dem Johannesevangelium eingehen. Ich lese dazu aus Johannes 20, Vers 21. Johannes packt das in die Begegnung in eine Ostergeschichte, wo Jesus sagt, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das klingt nach Modell. Das klingt nach einem Typ. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie war Jesus denn von Gott in unsere Welt gesandt? Jesus selbst hat es gesagt. Markus bringt das in seinem Evangelium auf den Punkt. Markus 10, Vers 45 steht Folgendes. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das war seine Mission. Und das ist auch unsere Mission. Dienst am Menschen heißt die Devise. Wo Mission diesem Grundsatz nicht nachkommt, verfehlt sie ihr Ziel. Mit Macht und Macht ausüben in dieser Welt hat Mission im Grunde genommen nichts zu tun. Gar nichts. Sondern ist Dienst am Menschen. Und das kann ich auch heute tun. Diesen Dienst. Mission weltweit. Das Beste für alle. Ich wünsche uns und unserer Gemeinde, dass wir darüber noch mehr ins Nachdenken kommen und uns von Gott den Blick für Mission öffnen lassen. Die gute Nachricht von der Versöhnung in Jesus Christus und die tätige Nächstenliebe sind die Pfeiler für Mission. Gestern, heute und für immer. Bis zu dem Tag, wo er wiederkommt. Es ist der Auftrag unseres auferstandenen Herrn. Und wer ihn ausführt, wird nicht nur zum Segensträger für andere, sondern wird selbst ein Gesegneter sein. Dazu helfe uns Gott. Amen.